Ja, eigentlich wäre heute Taufe gewesen, aber heute ist keine Taufe, weil der Täufling gesagt hat, das macht Gemeinde aus, dass wir auch sehr schnell und so entscheiden können, aber dass sowas auch nicht Zwang ist. Und auch mit der Mitgliedschaft, dass man sich's überlegen kann und muss und darf und dass man sich Zeit lässt und dass man dann eine Entscheidung trifft. Gemeinde hat mit Freiheit zu tun, damit, dass uns Jesus einlädt zu sich, aber, und das kommt am Ende der Predigt dann auch vor, Paulus sagt dann in dem Predigttext, aber wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer macht das, was Gott sagt? Ja, es gibt einige, die spotten, die drehen sich um und sagen, ach, die sind ja alle voll süßen Weins und gehen wieder und sagen, so ein Dummkram. Ja, okay, das gehört mit zur Freikirche, das gehört mit zur Gemeinde, das gehört mit zum Reich Gottes dazu. Es ist Gnadenzeit und jeder hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, sich selber zu dem zu verhalten, was Gott möchte, was Gott sagt, was er vorhat. Taufe hätte gut in das Thema Gemeinde hineingepasst. Und ich denke, wir beschäftigen uns mit diesem Thema auch heute. Gemeinde, über das Thema Nachdenken, Glaube und Bekenntnis. Der in der Losung vorgeschlagene Predigttext ist aus Römer 10. Und wer seine Bibel trotz des Beamers dabei hat und sagt, ach, es könnte ja sein, dass der Beamer ausfällt, der kann jetzt seine Bibel herausholen. Jawohl, es gibt 2, 3, 4, 5 Bibeln. Ich habe auch meine Bibel mit dabei. Ja, es ist immer hilfreich. Denn ich suche natürlich immer ein Stückchen verständliche Texte raus und wenn du deine eigene Bibel dabei hast, dann kannst du das gegenkorrigieren, gegenlesen, was denn da so in deiner Bibel steht. Und Römer ist ja nun wirklich nicht immer das Leichteste zu verstehen. Petrus schreibt ja in einem seiner Briefe, oh, der liebe Bruder Paulus, der schreibt manchmal so kompliziert. Ja, das geht uns bis heute so. Und manche Bandwurmsätze im Griechischen, die kann man im Deutschen nur klein hacken und ein paar Punkte dazwischen setzen, damit man es einigermaßen versteht. Also ich suche eine einigermaßen verständliche Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung heraus, weil eben einiges da verständlich und für uns heute verständlicher ist. Ab Vers 8 lese ich mal. Die Gerechtigkeit aber aus Glauben, also Kapitel 10, die Verse 8 bis 17, ist der Predigttext für heute. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist deinem Mund, es ist nahe zu deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Das heißt, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, das heißt im Griechischen Christos Kyrios, und davon ist das römische Wort Kaiser, König im Deutschen abgeleitet, Christos Kyrios, wenn du das bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Allein dieser Vers reicht schon aus, um sich seines Heils gewiss zu sein. Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dann bist du gerettet. Das ist ein Wort. Vers 10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, Jesaja 28, 16, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand nun Jude oder Nichtjude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ein Zitat aus Joel 3, Vers 5. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man doch nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben aber kann man doch nur, wenn man von ihm auch gehört hat. Von ihm hören aber kann man doch auch nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Und die Botschaft kann nur verkündigt werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Das heißt, bei Luther, Glaube kommt aus der Predigt. Genau das aber ist geschehen, wenn es heißt in der Schrift, Jesaja 52,7, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen, denn schon Jesaja sagt, Jesaja 53,1, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Aber wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Wenn es ein Grundsatzpapier christlichen Glaubens gibt, für die Urchristenheit, für die erste Christenheit, dann ist es sicherlich zumindest ein Stückchen der Römerbrief. Der Römerbrief als Grundsatzpapier christlichen Glaubens. Paulus kannte die Gemeinde in Rom eigentlich gar nicht. Was heißt eigentlich? Er kannte sie wirklich nicht. Die Gemeinde in Rom kannte er nur durch Berichte, wahrscheinlich nur durch Berichte. Aquila und Priscilla, ein jüdisches Ehepaar, gebürtig, wahrscheinlich oder ansässig in Rom gewesen, wurde von diesem Edikt des Kaisers Claudius im Jahre 49 wie alle Juden aus Rom rausgeworfen. Die Juden hatten wieder irgendeinen Aufstand gemacht, irgendein Gequark, irgendeine Streiterei, und dem Claudius, dem wurde das zu viel und sagte so, jetzt aber alle raus. Das heißt, er findet in Korinth ein jüdisches Ehepaar, was in Rom schon zum Glauben gekommen ist, bevor Paulus überhaupt nach Rom gekommen ist. Das heißt, die Christen, die Botschaft ging schneller als Paulus. Paulus war schon schnell. Die Botschaft ging schneller als Paulus selber mit all den Schiffen übers Mittelmeer hat segeln können, nach Korinth und Ephesus und wo er überall war, waren schon Leute in Rom, und da ist ein jüdisches Ehepaar zum Glauben gekommen, rausgeworfen, Christen geworden. Er findet sie in Korinth und freundet sich mit ihnen an. Der Aquila ist auch, wie Paulus auch, Zeltmacher. Sie arbeiten miteinander und gehen dann von Korinth auch mit Paulus nach Ephesus, dort in die Erweckung, dort in die Gemeindeaufbauarbeit. Und Paulus ist ja mehr als anderthalb Jahre, drei Jahre, ich weiß es gar nicht genau, ist er dann dort in der Erweckung in Ephesus mit diesem Ehepaar Aquila und Priscilla. Sie kannten die Gemeinde in Rom relativ gut, waren da ja offensichtlich auch zum Glauben gekommen. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief an die Leute, an die Gemeinde in Rom. Und das, was Paulus bewegt, ist der fehlgeleitete Eifer der jüdischen Mitgenossen. Und er selber weiß ja, wovon er da redet. Der Eifer für Gott hat ihn selber ja am Messias vorbeigeführt. Er hat sogar diejenigen, die den Messias schon gefunden haben, dann in Jerusalem, und er hatte ja einen Brief mit nach Damaskus, das dort auch zu tun, er sollte sie ans Messer liefern. Die Leute, die den Messias gefunden haben, und er wollte doch Gott dienen, und mit all seinem Eifer hat er genau das Gegenteil getan. Das heißt, dieser Eifer ist ihm zutiefst suspekt geworden. Großer Eifer, und viele seiner jüdischen Volksgenossen hatten diesen großen Eifer, für Gott jetzt da zu sein. Das babylonische Exil soll uns nicht nochmal passieren. Wir wollen wirklich mit ganzem Herzen Gottes Reich bauen, und in Israel soll wirklich Gott regieren. Sie haben sich viel Mühe gemacht. Aber dennoch erreicht man so das geistliche Ziel nicht. Und das ist das Problem. Kein Mensch kann die Gebote Gottes von sich aus erfüllen. Das geht gar nicht. Jeden Tag alle komplett, jede Minute, das ist nicht möglich. Paulus hat das ja selber probiert. Wenn man versucht, eifrig selber gerecht zu sein und spürt von Tag zu Tag, das gelingt mir nicht, und man möchte doch aber von ganzem Herzen und vielleicht dann auch mit innerer Gewalt und Druck, zerreißt man sich. Zerreißt man andere. Und das merkt Paulus. Man sieht sein eigenes Versagen, seine eigenen Fehler. Irgendwann hat man den Eindruck, man wird zerrissen. Und das schreibt er auch im Römerbrief, Kapitel 7 und 8. Das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich eigentlich nicht will, das tue ich. Wer erlöst mich von diesem? Nicht? Das heißt, er denkt über diese Zerrissenheit nach und kommt dann natürlich im 8. Kapitel, preis sei Jesus, der mich erlöst hat. Und er merkt, dass das nicht der Weg sein kann. Jeder Mensch, egal in welcher Religion, der aus eigenem Eifer versucht, Gott ganz nachzufolgen, wird es nicht perfekt hinkriegen. Und die Gefahr ist, dass man sich selber zerreißt oder dass man dann den Eindruck hat, uiui, wie weit bin ich weg von Gott? Wie weit ist Gott von mir weg? Wie weit kann ich überhaupt Gott hören? Er hat sich so weit von mir entfernt. Und dann zitiert er dieses Wort aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 14. Gott ist doch nahe denen, nicht fern. Nahe ist bei dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt, dort, wo Mose die Gebote noch einmal wiederholt und dann dem Volk Gottes vorlegt und so weiter, nahe ist doch Gott einem Volk, was mit Herzen und mit dem Mund ganz ihm nahe ist. Und Paulus denkt darüber nach und beruft sich darauf, dass er sagt, das hat doch Mose schon gesagt, das mit dem Mund und das mit dem Herzen. Gott ist ganz nahe denen und verändert die Menschen und segnet sie. Er ist nahe ihrem Herzen und nahe ihrem Mund. Und da beginnt dann dieser Predigttext. Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, dass Christos Kyrios ist, und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. Dann ist da das drin enthalten, was Gott für wichtig hält. Ich denke, das ist ein ganz heilsames Wort, gerade wenn man spürt und merkt, dass man selber eigentlich gar nicht in der Lage ist, Gott nachzufolgen, so hundertprozentig, wie man es eigentlich gerne wollte. Und wenn man diese Zerrissenheit spürt, die das von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche bringt, dass ich es nicht schaffe und ich möchte es aber doch, aber ich schaffe es doch nicht und ich tue was ganz anderes und das will ich eigentlich nicht, da zerreißt man sich. Nahe ist Gott denen, die mit ganzem Herzen an ihn glauben. Und damit ist eine Beziehung gemeint. Damit ist eine Beziehung gemeint. Das ist auch die Erfahrung des Paulus bei sich und bei vielen anderen. Es kommt nicht auf das Wissen an. Nur er hat selber in Jerusalem studiert, bei Gamaliel. Also das heißt, das war eine der Elite-Unis, die jüdischen Elite-Unis. Aber er hat gemerkt, selbst dieses Elite-Studium, das ist es nicht. Das hat mir das nicht gebracht. Es kommt nicht auf das Wissen an, nicht auf das fehlerlose Leben. Es geht nicht darum, die reine Lehre zu kennen und rezitieren zu können, auswendig zu können. Errettung und Auserlösung ist keine Auszeichnung, wenn wir uns bewährt haben, ist kein Bonus für erfolgreiche Arbeit, erfolgreichen Glauben, erfolgreiches Gemeindeleben. Das ist kein Bonus. Erlösung ist kein Bonus am Ende meines Lebens oder so. Erlösung ist kein Spezialwissen. Das, was Gott möchte, ist nicht das Spezialwissen, nicht irgendwelche Spezialwerkzeuge, nicht irgendein Spezialauftrag für 007, nicht, der aus seiner Armbanduhr dann entweder einen Lenkdrachen, wo er dann über irgendwelche Feinde hinüberfliegen kann oder eine Kreissäge machen kann, um sich aus dem Gefängnis rauszuschneiden. Was weiß ich, er kann ja alles mögliche aus seiner Armbanduhr machen. Nicht, wer hat schon so eine Armbanduhr oder so ein Auto oder was auch immer, was der mit seinen Dingern alles machen kann. Das ist kein Spezialding, sondern etwas für jeden. Das ist etwas für jeden. Jeder, der glaubt, mit seinem Herzen, Herz hast du auch. Jeder, der mit seinem Mund bekennt, einen Mund hast du auch. So eine Armbanduhr hat nicht jeder. Und so ein Wagen auch nicht. In Bochum ist da, glaube ich, jetzt ausgestellte Originalwagen, nicht? Der Aston Martin. Es wäre doch schlimm, wenn es anders wäre, wenn wir sowas Spezielles haben müssten, so ein spezielles Werkzeug, wo man sich dann in den Himmel hineinschrauben müsste oder irgend sowas. Paulus sagt, nein, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der ist errettet. Das kann jeder. Das ist etwas für jeden. Nicht nur für Spezialisten, nicht nur für Elite-Unis, nicht nur für was weiß ich was, sondern für jeden, der das kann. Wenn du mit deinem Munde bekennst und mit deinem Herzen glaubst, natürlich bekennt man dann auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da fängt es ja schon an. Also so ein wenig Lehre ist da ja schon drin. Jesus ist nicht nur der vollmächtige Wundertäter, ist nicht nur der begnadete Prediger, ist nicht nur der mutige Revolutionär, der sich mit den Leitenden des Volkes anlegt oder was auch immer. Nein, es geht darum, dass der Sohn Gottes auch verstanden ist. Das heißt, es ist schon Lehre. Paulus ist auch in Damaskus dann von Ananias unterrichtet worden, um was es da geht. Der Sohn Gottes ist für dich gestorben, für deine Sünde und ist auferstanden. Das ist schon präzise. Das ist mehr als nur irgendein Revolutionär, irgendein frommer Prophet, irgendein begnadeter Prediger. Es ist mehr als das. Natürlich. Mund und Herz. Warum eigentlich Mund und Herz? Warum nicht Mund und Hand? Das Herz ist die Personenmitte. Da, wo die Entscheidung meines Lebens getroffen werden, da, wo ich mir überlege, was soll eigentlich gelten für mich. Da, wo die Maßstäbe sitzen, da, wo das Leben gemessen wird, da, wo ich selber entscheide, ob ich sinnvoll lebe oder nicht, da soll der Glauben sitzen, in meiner Personenmitte. Und das ist tatsächlich mehr, als dass ich nur mit meinem Wort irgendwelche christlichen Dogmen rezitieren kann. Ich glaube an Gott, den Vater und den Sohn, den Heiligen Geist und was es da so alles gibt. Und Mund ist das Organ, was das Innerste an die Öffentlichkeit bringt. Taufzeugnis vorher, vor der Taufe, jemand tritt öffentlich vor die Öffentlichkeit und sagt, ich will Christ sein, ich will Jesus nachfolgen. Und wie er das erlebt hat und wie Gott ihn angesprochen hat und wie er Christus sein Leben übergeben hat, das ist seine Sache. Aber dieses öffentliche Bekennen, das, was aus der Personenmitte dann in die Öffentlichkeit geht, das hat etwas mit meinem Mund zu tun, auch wenn ihr Masken aufhabt. Das geht nicht anders. Ich muss sagen, was ich glaube. Das heißt, Einheit meiner Person, das, was ich denke, kann ich auch, muss ich auch, soll ich auch sagen. Hier stehe ich, kann nicht anders. Wenn du gespaltene Persönlichkeit bist, kannst du anders denken und anders reden, anders handeln als das, was in deinem Inneren. Aber das will Paulus nicht und Gott auch nicht. Und das kann jeder, auch jeder Kranke und Behinderte. So ein Spezialwerkzeug wie 007 und James Bond und was weiß ich was mit dem Lenkdrachen über die Feinde drüber und so weiter, das können nur komplett gesunde Leute, die trainiert sind und die so ein Ding haben. Aber ein Herz und ein Mund, das hat jeder. Jeder. Selbst Menschen, die krank und behindert sind, die in ihrem Inneren Mühe haben zu glauben, dass Gott nicht weit weg ist, dass er mich nicht bestraft hat mit dieser Krankheit und mit dieser Behinderung und warum lässt Gott das zu und all diese Dinge, das sind ja oft Gedanken, die man dann hat. Warum hat mir Gott das zugemutet? Wenn du bekennst und wenn du glaubst, dann bist du gerettet. Das kann jeder. Jesus als meinen Herrn bekennen, meine Liebe zu ihm ausdrücken, wie oft habe ich das erlebt, dass gerade Kranke und Behinderte, die von der Liebe Gottes ergriffen sind, das können und das tun. Und das von ganzem Herzen tun, sogar vorbildlich an manchen Stellen. Vorbildlich. An Jesu Tod und Auferstehung glauben heißt dann, er hat Macht über den Tod und über die eigene Krankheit. Das ist ein Bekenntnis, wenn man selber krank ist, das zu sagen.
Ich glaube, er hat den Tod besiegt. Meine Krankheit hat nicht das letzte Wort. Ja, da steckt was hinter. Wenn ein Gesunder das sagt, meine Krankheit hat Gott in der Hand, du bist ja gar nicht krank, was willst du eigentlich? Und auf der anderen Seite ist das so leicht, es auf der einen Seite ist, dass das jeder kann, so schwer ist es auf der anderen Seite. Sag mal in Rom vor 2000 Jahren Christos Kyrios, Christus ist Kaiser. Und in Rom sitzt ein ganz anderer auf dem Thron und ist Kaiser. Das muss der missverstehen. Christos Kyrios zu sagen. Und Claudius hat bei den Juden schon angefangen, sie aus der Stadt rauszuwerfen. Es ist die beginnende Christenverfolgung. Das zu bezeugen, im Griechischen heißt das Martyrein. Dieses Wort ist gleichbedeutend geworden für Märtyrer werden. Wenn man nämlich Christos Kyrios Martyrein, das kann zwar jeder, aber das macht nicht jeder. Denn das hat ja Konsequenzen. Da wird ja dann unter Umständen eine Rechnung präsentiert. Die Römer kommen und sagen, hey, Rechnung, hier, wie ist es? Christos Kyrios oder Claudius Kyrios? Wer ist denn das? Entscheide dich. Das ist schwer. Es ist auch schwer zu bekennen, Jesus ist mein Herr, wenn die ganze Gemeinde weiß, oh, im Alltag, Junge, das sieht aber bei dir anders aus. Alleine schon hinten aufs Auto zu kleben, ich bin Christ, mach das mal und fahr bei Rot drüber. Nicht? Mindestens der Mensch an deiner Seite sagt, das kannst du aber nicht machen, du hast da hinten den Aufkleber. Das vollmundig zu sagen, Jesus ist mein Herr und dann unter Umständen vom Finanzamt irgendwelche komischen Briefe zu kriegen, nicht? Das ist schon schwierig. Und zu wissen, ich will vorbildlich, als Christ vorbildlich leben. Natürlich, das können wir alle. Wir haben alle ein Herz und einen Mund. Aber auf der anderen Seite ist es doch schwer, wenn das in unserem Leben Realität werden soll und wenn die Leute um uns herum sagen sollen, ja, stimmt, der hat Jesus als seinen Herrn. Wenn die Leute um mich herum mich dann an dem Wort messen, das ist schwer. Angefangen beim Autoaufkleber. Boah. Nimm ihn lieber ab. Auf der Überholspur, wenn du dann nicht die Lichthupe und was weiß ich, und hinten ist so ein frommer Aufkleber drauf. Ah, das ist wunderschön. Herrschaftswechsel. Christos Kyrios meint dann auch, Jesus ist wirklich König in deinem Leben und ist nicht nur derjenige, der dann in deinem Leben sich mit dem Gästezimmer zufrieden gibt, sondern im Wohnzimmer die Herrschaft hat und deine Möbel gerade rückt. Also die Möbel einfach mal anders aufstellt und sagt, ja, ich bin aber Herr hier, ne? Jetzt nicht mehr. Das ist ja dann diese Frage, wie weit geht die Herrschaft Jesu dann in meinem Leben? Und wenn Jesus sagt, wenn ich dein Leben ordne, wird das eine gesegnete Sache. Oder ich sage, oh, aber Herr bin ich immer noch. Das ist ja oft das Irritierende, dass Leute sagen, ich bin Christ, aber wie oft hat mich das irritiert, auch in meiner eigenen Schulklasse. Ja, ich bin auch Christ, aber glauben tue ich nicht. Ja, was soll denn sowas? Christos Kyrios. So leicht es ist, so schwer ist es. Es ist einfach, weil jeder es tun kann, aber es ist schwer, wenn man die Konsequenzen bedenkt. Ja, ja, das ist wohl wahr. Es geht um das Anvertrauen, Jesus Anvertrauen meiner Personenmitte, da, wo meine Entscheidungen getroffen werden. Da vertraue ich mich Jesus an. Da ist er König. Also nicht nur auf dem Mund, wenn wir es als Anbetungslied singen, sondern in meinem Alltag, wenn meine Entscheidungen getroffen werden. Christos Kyrios, das ist Herrschaftswechsel. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Kann jeder machen, alle können das. Du brauchst kein Spezialwerkzeug, keine Armbanduhr von 007. Das brauchen wir nicht. Und doch ist es so schwer, es zu tun. Paulus sagt, ja, das ist richtig. Ob jetzt jemand, das ist der Vers 12, Jude oder Grieche ist, Römer oder wer weiß was, ob er Frau ist oder Mann ist, ob er ein freier Mensch ist oder römischer Bürger oder Sklave, in diesem Moment, in dieser Situation sind wir alle gleich. In diesem Moment, ob du blaues oder grünes Blut hast, das sind wir alle gleich. Vor Gott sind wir alle gleich und sind doch völlig verschieden. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde. In der Gemeinde können Menschen mit völlig anderem Hintergrund sein. HSV und Schalke, es geht alles. In einer Gemeinde. Das, was uns als Gemeinde zusammenschweißt, ist das gemeinsame Bekenntnis Christos Kyrios. Und nicht meine Herkunft und deine Herkunft und meine Vorliebe, was ich wähle oder was ich nicht wähle. Wenn wir jetzt die Hände heben, wer würde CDU, SPD, FDP, was auch immer wählen, dann würden wir sagen, du wählst, das hätte ich ja von dir nicht und so, nicht? Das macht Gemeinde nicht aus, dass wir politisch gleich denken oder mit unserem Fußballverein die gleichen Torwände anschießen oder was auch immer, sondern Christos Kyrios. Da geht es um Gemeinde. Das ist, und da sind wir Mann oder Frau, Jude oder Grieche oder wer weiß was. Gemeinde ist der Ort, wo solche Grenzen nicht mehr zählen. Gerade auch in einer Gemeinde, gerade auch in einer Gesellschaft wie der römischen, wo solche Grenzen ganz wichtig waren. Es war ein Unterschied, ob du Sklave warst oder Freier oder Freigelassener. Oder sogar römischer Bürger, ob du römische Bürgerrechte hast. Paulus sagt, das haben, also wer sagt das? Festus, glaube ich, nicht? Das hat mein Vater für viel Geld sich kaufen und du hast das von deiner Geburt her. Das heißt, das waren wichtige Sachen. Für uns heute, das empfinden wir ja ganz genauso, römischer, das heißt also europäischer Bürger zu sein, deutscher Bürger zu sein, heute mitwählen zu dürfen, weil wir hier eingebürgert sind, das ist ein Vorrecht. Was würden Menschen in der Welt dafür geben, dieses Recht zu haben? Hier heute mitwählen zu dürfen, in diesem Land leben zu dürfen. Was sagte eine Frau aus Afrika? Europa ist das Land, wo man sich jeden Tag satt essen kann. Das war ihr Traum. Europa ist das Land, wo man sich jeden Tag satt essen kann. Was kommen an Müll, an Ernährungsmüll auf den Müll geworfen. Jeden Tag satt essen. Wir haben viel zu viel. Schmeißen Sachen weg. Was für ein Vorrecht. Also in einer Gesellschaft, wo solche Grenzen viel, viel wert sind und wo wieder Metallzäune gebaut werden bis, was weiß ich, wie viel, 2, 3, 4, 5 Meter hoch, ist Gemeinde der Ort, wo diese Grenzen nicht zählen. Und wo Paulus sagt, es ist egal vor Gott, ob du Jude oder Grieche oder Europäer oder Deutscher oder was weiß ich was bist. Aber mit dem Bekenntnis Christos Kyrios bekennen wir, Herr, ich bin auch Sünder. Du bekennst, dass auch du Mist gemacht hast. Herr, ich brauche, dass du für mich dein Leben gegeben hast, sonst wäre ich nämlich mit all dem, was ich gemacht habe, Kandidat des Todes. Ich hätte eine mächtige Strafe gehabt. Dass wir bekennen, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist, heißt auch, dass ich bekenne, ich bin Sünder. Ich habe Fehler. Gemeinde ist die Versammlung derjenigen, die Mist gemacht haben, die Fehlentscheidungen getroffen haben. Und wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen, dann heißt das, Herr, ich brauche deine Vergebung. Denn letzte Woche oder letzter Monat, oh Herr, die Fehler begangen haben an sich und der eigenen Biografie und an anderen und deren Biografie. Ich habe Fehlentscheidungen getroffen und bei anderen ist das Leben ins Schlingern gekommen. Ich bin Sünder, o Herr. Ich bekenne mit diesem Bekenntnis, dass ich Sünder bin. Das gehört mit dazu. Das heißt, Gemeinde ist immer ein Schatz auch in irdenen Gefäßen. Wir wissen alle, neben uns sitzt ein Sünder, der Fehler hat, der Fehler gemacht hat. Jeder, der das sagt, Christos Kyrios, der sagt auch, ich nehme dieses Geschenk an, ich kann dafür nichts tun. Das ist manchmal schwer.
Wenn Gäste kommen und du wirst beschenkt und du kannst ihnen nichts zurückschenken. Für manchen ist das schwer. Manchmal sagen wir, wenn du zu uns kommst, bitte bring kein Geschenk mit. Wir haben wirklich alles. Aber das ist schwer für manchen Gast, für mich auch, wenn ich eingeladen werde, nichts mitzubringen. Das mit dem Geschenke annehmen ist unendlich schwer. Denn man ist ja dem anderen dann irgendwie auch verpflichtet. Wenn der mir was schenkt, das ist ja eine Beziehung, die sich dann aufbaut. Ich bin abhängig. Ich muss vielleicht wieder etwas zurückschenken.
Ich gehe damit eine Beziehung ein zu Gott, der mich beschenkt und der mir deutlich macht, das, was ich dir jetzt schenke, das kannst du dir nie in deinem Leben erarbeiten. Das geht gar nicht. Weißt du das? Gemeinde, Ort des Gebetes. Interessant, dass Paulus hier das Zitat aus Joel 3, Vers 5 nennt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist auch ein Satz. Das heißt, im Gottesdienst, in der Gemeinde muss Platz für Gebet sein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, also nicht nur für Lehre, der Glaube kommt aus der Predigt, sondern auch für Gebet, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, Gemeinde ist Ort des Gebetes. Und Gott sagt, da wo das geschieht, seid ihr errettet. Denn ihr wendet euch vertrauensvoll an mich. Das ist ja Glauben, das ist ja nichts anderes als Glauben, gelebter Glaube. Gemeinde ist der Ort des Gebetes, da wo wir uns Jesus nähern. Gemeinde ist der Ort des Wortes Gottes. Ja, Glaube kommt aus der Predigt. Gemeinde ist der Hort der Wahrheit, wo Gemeinde die Wahrheit Gottes weitergibt und korrigiert. Nicht jede Rede, die hier von dieser Kanzel herkommt, würde als Predigt durchgehen. Hier könnte nicht irgendein x-beliebiger Politiker stehen und irgendeine Wahlkampfrede reden. Dann würden wir ihn rausschmeißen und sagen, das ist keine Predigt, er hat hier nichts zu suchen. Die Gemeinde ist das Korrektiv für die Wahrheit Gottes. Sie muss korrigieren, dass Gott reden kann und dass das, was wir hören, Wort Gottes ist. Das macht's aus. Und Gemeinde ist der Raum der Freiheit, sodass selbst bei einer angesetzten Taufe die Taufe nicht stattfinden kann, weil der Täufling sagt, muss ich mir noch überlegen, ist noch nicht so weit. Okay, Raum der Freiheit. Wir müssen einander die Freiheit, die Gott uns gibt, miteinander akzeptieren. Amen. Lasst uns miteinander beten. Wer die Freiheit hat, das Herz